NZZ-Akzent. Mitte Dezember im Jahr 2022, da gab es eine Großveranstaltung mitten in Gaza-Stadt zum 35. Jahrestag der Hamas. Da ist eine riesige Menschenmenge, Hunderttausende in einem Meer von grünen Hamas-Fahnen, schwarz gekleidete Kämpfer der Qassam-Brigade, also des bewaffneten Arms der Hamas, schreiten durch eine Schneise durch die grün gefärbte Menge. Und dann vor der Bühne wird die Menge wie begrenzt durch endlos lange rote Tische, wo vermutlich Hamas-Funktionäre sitzen. Und so sieht das Ganze aus wie eine überdimensionale Palästina-Flagge. Und auf der Bühne, vor dieser Großinszenierung, da tritt der Gaza-Chef der Hamas auf, Yahya Sinwar, und peitscht die Menge auf, Daniel.
Ja, richtig. Das ist eines dieser großen Spektakel, dieser Massenevents, die eben Organisationen wie die Hamas gerne organisieren. Und Yahya Sinwar ist um die 60, Anfang 60, Mann mit weißen Haaren, dünn, also so ein fahles Gesicht. Trägt ein schwarzes Jackett und ein Palästinatuch über die Schultern und ruft dann in die Menge hinein: Wir kommen zu euch, so Gott will, als stürmische Sintflut. Wir kommen zu euch mit einer unendlichen Zahl von Raketen, mit einer Flut von Soldaten ohne Ende, mit Millionen unseres Volkes, unserer Nation.
Also er kündet den Israeli hier eigentlich eine große kriegerische Konfrontationen.
Ja, genau. Er adressiert diese Warnung auch ganz direkt an die israelische Regierung. Und mittlerweile weiß man, dass das nicht einfach nur leere Worte waren. Denn Yahya Sinwar ist der Hauptverantwortliche für das Massaker vom 7. Oktober in Israel im letzten Jahr. Ja. Dieser Mann wird nun vom Gaza-Chef zum Chef der gesamten Hamas befördert.
Mit Yahya Sinwar wird ausgerechnet ein Vertreter des ultraradikalen Flügels neuer Chef der Hamas. Für die Region verheiße das nichts Gutes, sagt Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Ich bin Marlin Müller. Daniel, also Sinwar folgt auf Ismail Haniyeh, der ja vor kurzem in Teheran mutmaßlich von den Israelis getötet wurde.
Ja, richtig. Haniyeh wurde am 31. Juli getötet, mitten in Teheran. Man weiß bis heute noch nicht ganz genau, was da passiert ist. Also da ranken sich immer noch verschiedene Erklärungen drumherum. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Israelis eben, wie du gesagt hast, verantwortlich sind. Er war der Chef der Hamas, also muss die Organisation einen neuen Politbürochef wählen. Mhm. Und am 6. August, also nicht mal eine Woche später, teilt die Hamas dann mit, dass Yahya Sinwar ihr neuer Führer wird. Und ich habe dann auch mit einem Pressesprecher von der Hamas gesprochen und ihn gefragt, warum denn ausgerechnet der Sinwar der neue Chef wird. Und er meinte dann einfach, das ist ein entschlossener Mann, ein entschlossener Führer und ein guter Verhandler. Der ist eigentlich der richtige Mann in der jetzigen Zeit, um die Organisation zu führen. Mhm. Aber es ist eben doch auf den ersten Blick erstaunlich. Denn bis auf ganz wenige Ausnahmen in der Frühzeit der Existenz der Hamas war der Chef der Hamas immer ein Kader, der im Ausland im Exil gelebt hat und nicht etwa in Gaza.
Warum ist das eigentlich so, also dass ein Hamas-Chef immer im Ausland lebt?
In den 90er Jahren, als die Hamas auch schon gegen Israel gekämpft hat, damals mit Selbstmordattentaten, Terroranschlägen, haben die Israelis immer wieder hohe Hamas-Kader und auch die damaligen Hamas-Chefs in Gaza getötet, mit gezielten Tötungen. Die Hamas hat deswegen dann irgendwann beschlossen, dass sie ihr Politbüro und ihren Chef des Politbüros ins Ausland verlegt, mit dem Ziel, dass man halt sicherstellen kann, dass die Organisation auch dann weitergeführt werden kann, wenn sie in Gaza unter Druck gerät. Also eigentlich in der Situation, in der sie sich jetzt gerade befindet.
Und wie ist denn die Wahl Sinwars also zu lesen? Also was will die Hamas damit zeigen?
Als allererstes will die Hamas einfach ein Signal aussenden nach dieser Tötung von Haniyeh, dass weitergekämpft wird, dass sie nicht geschwächt ist, ganz im Gegenteil. Mhm. Und dass man dann ausgerechnet den Gaza-Chef der Hamas und damit den Verantwortlichen für das Massaker vom 7. Oktober 2023, als ja über 1200 Israelis getötet wurden, und auch als diese neue Runde, diese wahnsinnig blutige Runde im Nahostkonflikt angefangen hat, dass man ausgerechnet den in den Chefsessel katapultiert, das ist natürlich schon auch eine sehr starke Warnung und ein Zeichen, dass man durchaus bereit ist, auch weiterzukämpfen und dass die Zeichen auf Sturm stehen.
Also Daniel, lass uns diesen Sinwar etwas durchleuchten. Wir haben ihn gehört eingangs als Chef der Hamas im Gazastreifen, wortgewaltig, drohend. Wie kam er denn zu diesem Posten? Was ist die Vorgeschichte?
Also Yahya Sinwar wurde 1962 in Khan Yunis geboren, in einer Stadt im Gazastreifen. Ist dann in den 80er Jahren der Hamas beigetreten, also ein Vorläufer der Hamas. Die Hamas entstand ja aus der Muslimbrüderschaft, einer muslimischen Bewegung, die es überall in der arabischen Welt gibt. Er war dann später, als die Hamas gegründet wurde, als bewaffneter Arm dieser Muslimbrüder, war er Chef der internen Sicherheitsabteilung. Also er hat vor allem auch Jagd auf Kollaborateure gemacht und dort hat er sich bereits einen Ruf erworben, durchaus brutal zu sein. Mhm. Hamas hat damals schon gegen die Israelis gekämpft, während der ersten Intifada, als es einen großen Aufstand gab in den Palästinensergebieten, war die Hamas dabei. Und im Rahmen dieser Geschehnisse wurde Sinwar verhaftet von den Israelis im Jahr 1988. Ihm wurde vorgeworfen, er habe die Entführung der Ermordung von zwei israelischen Soldaten geplant, sowie die Ermordung von vier palästinensischen angeblichen Kollaborateuren. Und er wurde dann gefasst und kommt für zwei Jahrzehnte in ein israelisches Gefängnis. Aha. Und diese Zeit war sehr prägend für ihn. Also er hat perfekt Hebräisch gelernt, er hat sehr viel gelesen, er hat versucht, irgendwie die israelische Gesellschaft zu verstehen und wurde auch zu einem Anführer dieser Gefangenen, dieser ganzen Hamas-Gefangenen, die eben im Gefängnis waren in dieser Zeit. Und da hat er seine erste Machtbasis gelegt. Am 18. Oktober 2011 kam er dann frei. Und zwar im Rahmen eines Gefangenenaustauschs. Also er wurde frühzeitig entlassen, eigentlich war das nicht geplant. Mhm. Und dann ist er zurück nach Gaza gegangen und dort wurde seine Freilassung frenetisch gefeiert. Also da waren Tausende auf der Straße, als er kam.
Also sehr emotionale Szenen hier, Wut und Freude gemischt, Gewehrsalven und Menschen, die skandieren, die weinen, ihn umringen und küssen.
Ja, richtig. Man sieht hier schon, dass er eben auch eine gewisse Bedeutung bekommen hat in dieser ganzen Zeit.
Ja. Und nur wenige Jahre später ist er auch Hamas-Chef in Gaza. Wie gelingt ihm das?
Er steigt dann relativ schnell auf. Man muss wissen, in der Hamas sind die Gefangenen spielen in der palästinensischen Gesellschaft eine große Rolle für jede von diesen palästinensischen Bewegungen. Die haben was zu sagen. Mhm. Dazu kommt, dass er nahe am militärischen Flügel der Hamas steht, also an den sogenannten Qassam-Brigaden. Die Qassam-Brigaden haben von Mitte der Nullerjahre an immer mehr Einfluss und Macht innerhalb der Hamas gewonnen. Mhm. Und Sinwar galt als skrupellos, als brutal, er galt als geschickt und hat immer mehr an Ansehen gewonnen, hat sich eine Basis aufgebaut. Und 2017 kam er dann an sozusagen sein erstes Ziel und wurde zum Gaza-Chef der Hamas.
Also ein rasanter Aufstieg. Aber eben, da war Sinwar noch Chef der Hamas im Gazastreifen. Über ihm stehen noch andere Chefs, also zum Beispiel eben Ismail Haniyeh.
Ja, richtig. Und man muss wissen, bevor Sinwar in Gaza die Macht übernommen hatte, lag das Machtzentrum der Hamas mehrheitlich bei den Exilanten. Eben bei Leuten wie jetzt Haniyeh, der umgebracht wurde, aber auch zum Beispiel bei Khaled Meshal. Das ist ein weiterer Kader, ja, der lange Zeit ebenfalls die Hamas geführt hat. Seit Sinwar in Gaza an die Macht gekommen ist, hat sich das geändert und die Machtzentrale liegt wieder bei den Leuten in Gaza. Und das hat Sinwar dann eben auch erlaubt, seine eigene Agenda durchzusetzen. Und so war er hauptverantwortlich eben für den Anschlag vom 7. Oktober auf Israel. Und offenbar hat er die Exilführung und das Politbüro gar nicht vorab informiert.
Also wenn du sagst, er war hauptverantwortlich für die Anschläge am 7. Oktober, was war da seine Rolle genau?
Naja, er war damals der Gaza-Chef, das heißt, er musste das alles auch bestätigen. Er ist ja nicht der Einzige. Man sagt, dass Mohammed Daif, ein weiterer Hamas-Führer, der vor allem dem militärischen Flügel noch mehr zugerechnet wird, auch damit dabei war. Mhm. Aber das war Sinwars Operation, die er wollte, die er geplant hat und die er eigentlich auf eigene Verantwortung durchgeführt hat. Und seither ist er auch nie wieder öffentlich aufgetreten. Also man sieht ihn nicht, man weiß nicht, wo er ist. Wahrscheinlich ist er irgendwo in einem Tunnel unterhalb von Gaza. Die Israelis haben es ja auch nicht geschafft, ihn bisher festzusetzen oder zu töten.
Ja, ja.
Aber er entscheidet offenbar immer noch mit harter Hand dort. Und das fällt einem auch auf bei den Geiselverhandlungen der letzten Monate zum Beispiel. Die wurden ja immer wieder von diesen Exilführern in Doha zumindest vordergründig betrieben. Aber das letzte Wort hatte immer Sinwar. Und Sinwar gilt als äußerst hartnäckig und war auch einer der Gründe, warum diese Verhandlungen eben bisher zu keinem Resultat geführt haben.
Mhm. Also das heißt, aus Sicht Israels, wenn wir jetzt die Perspektive kurz wechseln, ist diese Wahl wohl auch ein Worst Case? Also mit der Hamas will man grundsätzlich eigentlich nicht verhandeln. Wegen der Geiseln ist man dazu aber gezwungen. Und das jetzt ausgerechnet mit dem Verantwortlichen für die Massaker vom 7. Oktober. Das ist schwierig.
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Und wahrscheinlich auch etwas, was man sich nicht so vorgestellt hat, möglicherweise. Es gab ja auch andere Kandidaten, die vielleicht hätten die Macht übernehmen können in der Hamas, die vielleicht moderater gewesen wären, mit denen man einfacher hätte zusammenarbeiten können. Aber die Tatsache, dass sich die Hamas jetzt für Sinwar entschieden hat, ist dann eben doch ein klares Zeichen an Israel. So trotz der hohen Verluste und dem unendlichen Leid in der Zivilbevölkerung, welches dieser Krieg in Gaza gebracht hat, ist die Hamas durchaus bereit, weiterzukämpfen. Und das haben gerade auch immer wieder mal wieder gesagt.
Man könnte auch sagen, für Israel heißt das, die Tötung eines radikalen Gegners, also von Haniyeh, hat einen noch radikaleren letztlich zur Macht verholfen.
Ja, das ist ja auch eine Logik, die man nicht zum ersten Mal so beobachten kann. Mhm. Das ist bei anderen Fällen früher auch schon so gewesen. Es muss nicht immer so sein, aber das ist immer wieder mal vorgekommen. Und dazu kommt halt auch, dass sich die Sachen in der Hamas halt auch jetzt konzentrieren durch diese Tötung. Denn mit der Wahl Sinwars sind jetzt mehr oder weniger ganz viele Ämter auf eine Person bezogen. Die Hamas wendet sich ein bisschen von dieser Idee einer kollektiven Führung, die sie lange Zeit trotz allem immer ein bisschen hatte, ab. Und stattdessen kettet sie sich jetzt an diese eine Figur, eben diesen Yahya Sinwar, der von Gaza aus die Hamas auch bis zu einem gewissen Grad in Verderben geführt hat. Ich meine, die Organisation hat ihre Basis dort verloren, hat viele Kämpfe verloren. Mhm. Das ist schon eine kompromisslose, eine skrupellose, sehr feindselige Figur. Und man darf auch nicht vergessen, eine Figur, die extrem polarisiert, auch im Nahen Osten. Denn nach dem brutalen Angriff auf Israel, spätestens dann gilt Sinwar und eben sein Teil der Hamas auch unter den arabischen Staaten als absoluter Paria.
Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum wird er dann gewählt jetzt?
Einerseits, weil er stark ist und dann aber andererseits halt auch, weil noch andere Mächte mit reinspielen. Mhm. Denn Sinwar mag vielleicht bei den arabischen Staaten nicht beliebt sein, aber er hat sehr starke und enge Beziehungen zum Iran.
Mhm. Woher kommt das?
Grundsätzlich ist es so, dass die Hamas schon relativ früh immer mal Beziehungen zum Iran geknüpft hat. Man hat ja einen gemeinsamen Feind, nämlich Israel, ist aber unterschiedlich. Die Hamas ist ja sunnitisch und der Iran ist ein schiitisches Land. Und ja. Hamas-Kader waren dann auch immer wieder in Teheran unterwegs, also auch zum Beispiel eben auch Sinwar. Ein Jahr nach seiner Freilassung, glaube ich, aus dem israelischen Gefängnis nach Teheran gereist, zu seinem ersten Besuch im Iran. Und er hat dann Haniyeh getroffen, also seinen Vorgänger, ne, der jetzt getötet wurde, der ihm dann dem iranischen Revolutionsführer Ayatollah al-Khamenei vorstellt.
Ja.
Und von da an gibt es eben diese engen Kontakte mit dem Iran. Und das sieht man dann auch schon zwei Jahre später, da hält Sinwar die Rede in Gaza. Das ist ja so eine internationale Konferenz zur Unterstützung der Palästinenser, sogenannte Jerusalem-Tag. Und da steht er dann mit einem Palästinenserschal und sagt halt nochmal, wie wichtig eben diese Bande zum Iran für die Palästinenser wären. Er sagt halt, ohne die Unterstützung von Iran hätte man die Fähigkeit nicht. Der Iran habe einem geholfen mit Erfahrung, mit Waffen, Equipment. Mhm. Und es stimmt auch, die Iraner haben jahrelang Teile der Hamas aufgerüstet. Die haben mit ihren Milizen Teile der Hamas ausgebildet. Und gerade Kader wie Sinwar, die eben aus dem militärischen Spektrum kamen, haben deswegen sehr, sehr enge Beziehungen mit Teheran geknüpft.
Ja. Und diese Annäherung an den Iran, ist das unumstritten innerhalb der Hamas?
Nein, das ist sicher unumstritten. Es gibt eben auch Teile der Hamas, die das anders sehen. Mhm. Wir haben ja schon früher gesagt, die Hamas ist eine sunnitische Bewegung, der Iran ist schiitisch. Die Beziehung zwischen den beiden war nicht immer harmonisch. Während des syrischen Bürgerkriegs, der auch eine konfessionelle Komponente hatte, gab es tiefe Konflikte zwischen der Hamas und dem Iran. Mhm. Und all diese Konflikte sind auch letzte Woche nochmal aufgebrochen, als es eben darum ging, einen Nachfolger für Haniyeh zu finden. Und da kam es auch zu regelrechten Flügelkämpfen. Es gab Teile der Hamas, die nicht wollten, dass Sinwar den Posten des Politbürochefs übernimmt. Und die Wahl war deswegen auch umstritten. Und es gab eben auch Leute, die sich dagegen gestellt haben.
Okay. Jetzt haben wir einen Hamas-Chef, der in Gaza sitzt. Der lebt ja irgendwo hochgeheim, versteckt in einem Bunker oder in einem Tunnel. Wie geht das?
Ja, richtig. Diese ganzen Hamas-Kader in Gaza sind auf der Flucht. Ne? Das heißt, man weiß nicht, wo die sind. Die werden gejagt, sobald sie irgendeinen Fehler machen. Mhm. ist ihr Leben zu Ende. Das heißt, die sind meistens wahrscheinlich in Tunnels versteckt, versuchen da von einem Ort zum anderen zu kommen, sind dann Lebensgefahr. Das bedeutet natürlich auch nicht ganz, ich sage es jetzt mal ein bisschen banal, ist nicht, glaube ich, nicht einfach, sich auf die administrativen Teile der Führung einer Organisation zu konzentrieren, wenn man die ganze Zeit quasi auf der Flucht ist. Ja. Und aus so einer Situation raus ist es natürlich extrem schwierig, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Man kann nicht irgendwie ein Handy in die Hand nehmen, das würde ja sofort geortet werden und wäre das Ende.
Eben, ja.
Und deswegen müssen die dann über ganz komplizierte Prozesse gehen. Wie die genau gehen, weiß niemand. Man vermutet aber, dass es von Mund zu Mund geht, dass es dann Läufer gibt oder irgendwelche Leute, die diese Nachrichten oder Antworten dann überbringen. Mhm. Und das ist ja auch das logistische Problem, was du richtig angesprochen hast bei dieser Wahl von Sinwar, dass die Hamas jetzt eigentlich einen Chef hat, der in dem Bunker sitzt, von dem manche vermuten, dass sie nicht mal wissen, ob er noch lebt oder nicht lebt. Mhm. Ich meine, die Israelis sind auf den Fersen, die israelischen Panzer rollen durch Gaza, er ist gejagt. Wie lange wird er noch leben? Und dann wird sich die Nachfolgefrage vielleicht ein weiteres Mal stellen.
Blicken wir noch kurz auf die gesamte Region. Also die Wahl eines ultraradikalen Hamas-Chefs mit engen Banden zum Iran und absolutem Hass auf Israel. Also damit rückt die Hoffnung auf irgendwelche Anzeichen, Fünkchen der Hoffnung auf eine Versöhnung im Nahen Osten nochmal Quantensprünge in die Ferne, oder?
Ja, es hilft ganz bestimmt nicht auf den ersten Blick natürlich, dass ausgerechnet einer von den Radikalsten es in der Hamas die Macht übernommen hat. Mhm. Das macht sicher Dinge wie eben eine Verhandlungslösung zu finden schwieriger. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass die anderen Hamas-Kader jetzt auch nicht Dinge, die unbedingt der Friedensaktivisten waren, wenn man es mal so sagen soll. Es gibt manche Leute, die sagen, vielleicht wird es einfacher, weil es zumindest eine Person ist, die jetzt die Macht innehat. Ja. Das ist schwierig zu sagen. Was aber ganz bestimmt der Fall wird, dass natürlich diese Wahl von oder diese Ernennung von Sinwar bedeutet, dass es immer schwieriger wird, irgendeine Lösung im Nahen Osten zu finden, ohne eine Beteiligung Teherans, also Irans. Denn den Iranern ist es zumindest im Moment gelungen, dank Sinwar ihren Einfluss auf die Hamas und damit ihren Einfluss auf die palästinensische Bewegung, aber auch ihren Einfluss auf den Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina noch auszubauen.
Liebe Daniel, ich danke dir und grüße dich nach Beirut.
Danke dir, Marlene, und liebe Grüße zurück nach Zürich.
Das war unser Akzent. Produzent in dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlene Müller. Bis bald.